Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 8.
Nun mach schon los, Alter!
Ja, fangt an!
Moment! Mr. Quaik!
Doktor?
Zieht bitte die Vorhänge zu und löscht die Laternen.
Sofort.
Aber vorher wollen wir Ihnen unsere Apparaturen zeigen. Mr. Quaik, bitte seid so gut und hebt die Gegenstände in die Höhe, damit auch die hinteren Reihen etwas sehen können.
Hier, meine Damen und Herren.
Wir haben hier eine Glasglocke, eine Pumpe mit einem Antriebsrad. Sehen Sie, meine Damen und Herren? Dann hier die beiden Zylinder und eine Röhre aus Glas. Das ist das Wichtigste.
Woher habt ihr das, Doktor?
Ist es nicht verboten, so etwas zu besitzen?
Nein, in diesem Fall nicht. Da es sich nicht um Altertümer handelt, sondern um Rekonstruktionen. Angefertigt eigens für mich und nur zu dem Zwecke, euch die Irrlehren und den Irrglauben der Vorfahren zu veranschaulichen. Sonst wäre es in der Tat ketzerisch. Haben alle alles sehen können? Weiß jemand, was ich hier in der Hand halte?
Einen Stein?
Ja, ein Stein.
Einen Stein, gut. Aber nur fast richtig. Ja, bitte?
Das ist ein Bernstein, Doktor.
Gut, genau. Woher wisst ihr das?
Ich bitte euch. Als Tuchfabrikant sollte ich das schon wissen. Außerdem verwenden wir ihn, wie ihr wohl wissen solltet, in der Heilkunde. Aber nicht jeder kann ihn sich leisten.
Natürlich muss ich schon wieder aufspielen.
Stimmt. Aber er hat recht.
Nun, Sir, dann wisst ihr vielleicht auch, dass das, was unsere sündhaften Vorfahren Elektrizität nannten, von dem griechischen Wort Elektron stammt, ihrem Wort für den Bernstein. Ich werde den Bernstein jetzt in die Glasglocke legen und dann die Apparatur mittels der Pumpe in Aktivität versetzt.
Himmel! Seht doch nur! Ein Wunder!
Das ist ja blau! Himmel, Herr, ganz blau!
Wunderbar!
Nein, es ist Hexerei!
Aber nein! Beruhigt euch! Es ist sogar ein Vertreter der Kirche anwesend. Da gibt es nichts zu befürchten. Ich wollte euch nur zeigen, was es war, was sie anbeteten. Elektrizität. Immer wieder Elektrizität. Elektrizität war der Motor ihrer Welt. Nichts lief ohne sie. Um Elektrizität zu gewinnen, bauten sie riesige Anlagen an Wasserfällen, ungeheure Windmühlen auf den Feldern, an der Küste. Sie förderten aus der Tiefe der Erde Kohle, um sie zu elektrischer Energie in gewaltigen Werken umzuwandeln. Ihr Bedarf an Elektrizität war unersättlich. Stellt euch große Städte vor, die in der Nacht so hell waren wie am Tag. Licht erzeugt durch Elektrizität. Wenn sie mit ihren Apparaten miteinander sprachen, Elektrizität. Wenn sie in ihren Maschinen fuhren, Elektrizität. Und steuern taten sie das alles mit ungeheuer komplizierten Geräten, von denen wir nur aus Beschreibungen wissen. Aber keiner weiß, wie sie funktionierten. Das war ja gerade das Sündhafte an unseren Vorfahren. Der Mensch denkt, Gott lenkt. So heißt es. Sie aber dachten, dass sie ihre Geschicke selber lenken konnten. Deswegen mussten sie scheitern. Die Strafe war ihnen also gewiss. Meine Damen und Herren, was wir gerade erlebt haben, war eine der vielen Sachen, die man mittels der Elektrizität machen kann. Licht. Und nun, Mr. Quaik, der nächste Versuch.
Sehr wohl, Dr. Shepworth.
Hochverehrtes Publikum. Hochverehrtes Publikum.
Schon spannend.
Bitte beruhigen.
Ja.
Nun beruhigen.
Vor allem so eine Gratwanderung zwischen Ketzertum und vermeintlicher Aufklärung. Ein Wunder schon, dass er das an der Religionsaufsicht vorbeibekommen hat.
Nun möchte ich eine Lady aus dem Publikum bitten, hier den Mut zu zeigen, einen Moment lang die einzigartige Kraft der Elektrizität am eigenen Leib zu erfahren. Es ist völlig ungefährlich. Nur Mut, meine Damen.
Hier, ich.
Sarah, nicht.
Ah, dort, um die junge Lady.
Seid doch vernünftig.
Lass mich.
Mr. Quike, bitte.
Darf ich um euren Hut bitten, Milady?
Sicher. Hier.
Danke. Und würdet ihr vielleicht so gut sein, euer Haar zu lösen?
Natürlich.
Und stellt euch bitte genau auf diesen Teppich.
Hier hin.
Ja, so. Und nun dreht euch dem Publikum zu.
Meine Damen und Herren, Applaus. Applaus für diese mutige junge Lady. So, jetzt wird Mr. Quike hier wieder die Kurven drehen und damit die Apparatur hier zum Laufen bringen. Und sehen Sie bitte hier, wie diese Glasröhre mit den beiden Zylindern verbunden ist. Mr. Quike, bitte.
Sehr wohl.
Ich werde, wenn jetzt genügend Elektrizität erzeugt ist, mit der Röhre das Kleid von Milady berühren. Und passen Sie auf, was dann passieren wird. Und nun sehen Sie mich. Schauen Sie.
Stehen zu Berge.
Ein Heiligenschein.
Unglaublich, als ob sie kopfüber hängen würde.
Das ist Hexerei. Das ist...
Das ist Elektrizität. Keine Hexerei, verehrte gnädige Frau. Nichts da, was mit Zauberei zu tun hätte. Wie könnte ich auch? Nein. Es ist die Elektrizität, die ihre Haare wie Flammen hochstehen lässt. Ohne Frage beeindruckend. Aber damit Sie ja nicht glauben, ich würde hier die Irrlehren der alten Zeit propagieren, möchte ich Ihnen ein letztes Experiment vorstellen. Dazu brauche ich jetzt einen wahrhaft ritterlichen Herrn, der keine Angst vor einer Lady mit abstehenden Flammenhaaren hat.
Hier, ich.
Alle Achtung, der Priester.
Ganz schön mutig.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mit dieser Vorführung schon viele Male im Land aufgetreten, aber noch nie mit einem Mann Gottes. Umso glaubwürdiger wird nun für Sie alle sein, was passiert. Denn ich werde die Lady jetzt bitten, diesem Diener Gottes einen ganz tüchtigen Kuss anzubieten.
Na, das ist für den bestimmt schon so ein Wunder.
Ja, mein erster Kuss.
Sir, das... Bitte, das wusste ich ja nicht, also...
Nun habt keine Angst, Hochwürden. Es wird nur ein wirklich ganz tüchtiger Kuss sein, der euch und die Lady in keinster Weise kompromittieren wird.
Abwarten.
Ja, das wollen wir doch mal sehen.
Nun seid schon ruhig da unten. Milady, würdet ihr euch bitte umdrehen? Nun spitzt bitte eure Lippen.
So?
Ja. Mr. Quine, bitte kurbeln. Kräftig kurbeln. Bitte noch mehr. Gut so. Und ihr Hochwürden, nur keine Angst. Nähert euch jetzt mit euren Lippen denen von Milady. Keine Angst. Sie beißt nicht. Ja! Habt ihr es gesehen? Habt ihr den Blitz gesehen? Diesen blauen Blitz? Ja, Hochwürden. Nichts für ungut, aber das passiert, wenn ein Priester eine Lady küssen will, die unter Strom steht.
Der küsst keine mehr!
Wunderbar, herrlich!
Schaut doch, die zwei begossene Pudel!
Herr!
Platz da, aus dem Weg!
Nikolas, da!
Was ist da hinten los?
Die Sheriffs von Exeter.
Was wollen die Sheriffs denn hier?
Oh Mann!
Und macht schon Platz, Leute! Und macht die Vorhänge auf!
Dr. Nicholas Shadwell!
Der bin ich!
Mitkommen!
Was soll das? Ich habe die ausdrückliche Genehmigung des Bischofs von Exeter, diesen Vortrag zu halten.
Das wird der Richter klären. Wir sind nur hier, euch festzunehmen.
Meine Apparate, die sind teuer.
Was machen wir mit dem ganzen Kram hier?
Ich mache sie persönlich dafür haftbar, wenn etwas zerbrochen werden sollte oder wegkommt.
Darüber würde ich mir mal keine Gedanken machen, Freundchen.
Doktor, keine Sorge. Ich kümmere mich um alles.
Gut.
Die Apparate sind beschlagnahmt. Sie werden nachher geholt. Und jetzt kommt mit.
Es wird sich alles aufklären.
Platz da, Leute.
Ja, ist ja gut.
Macht den Weg frei.
Ihr seht doch, es ist kein Platz da.
Und ihr, Leute, verschwindet.
Ja, wo sollen wir denn hin?
Aber jeder muss am Eingang seinen Namen hinterlassen, denn wir brauchen euch vielleicht als Zeug.
Hochwürden?
Ja, bitte?
Glaubt ihr, wir haben etwas zu befürchten?
Wir haben Angst.
Wir wollten doch nur einen Vortrag hören. Wer konnte das denn ahnen?
Genau, so ist es.
Nein, beruhigt euch. Niemand hat etwas zu befürchten, da bin ich mir ganz sicher.
Danke, Hochwürden. Gott sei mit euch.
Gott zum Gruß, Hochwürden.
Bist du dir da wirklich so sicher?
Nein, natürlich nicht. Übrigens, Sarah, also Lady Durston, ich hatte wirklich keine Ahnung, was passieren würde, als ich zur Bühne ging. Verzeiht diese ganz und gar unangemessene Intimität.
Mein lieber Christopher, nun mach dir darüber mal keine Gedanken. Ich möchte den Moment eben um nichts missen.
Aber ich...
Nun guck bloß nicht so verdattert. Ich würde es gerne einmal wiederholen.
Sarah, also...
Unter anderen Umständen zugegebenermaßen.
Bitte?
Ob uns aber Captain Hancock verzeiht, da hege ich doch starke Zweifel.
Wo ist er überhaupt geblieben?
Er ist sofort gegangen, als die Sheriffs reinkamen. Er wird im Old Swan sein. Lass uns dahin gehen. Es ist direkt gegenüber.
Moment! Erst... müssen Sie noch Ihren Namen hier hinterlassen.
Oh, Hochwürden. Und die mutige Lady. Mein Respekt.
Ihr seid eben da gewesen?
Na klar. Und ich habe den Vortrag schon mal gesehen. In Plymouth. Immer wieder eindrucksvoll.
Wir suchen Captain Hancock.
Captain John Hancock?
Genau den.
Nun, durch den Gang da, Hochwürden. Treppe hoch, erste Tür links. Soll ich euch den Weg zeigen?
Mit der Beschreibung sollten wir ihn wohl finden.
Leider habe ich nicht so eine Lichtmaschine. Da könnte ich euch jetzt leuchten.
Passt auf, dass euch niemand hört.
Ja, ja, ihr habt ja recht.
Herein.
Ach nein, das traute Paar. Nur herein, herein.
Captain Hancock, ich habe mich schon bei Lady Durston für das Vorgefallene entschuldigt und ich möchte das nun in aller Form auch bei euch tun.
So, Priester, möchtet ihr das? Nun denn?
John, bitte, es war mein Fehler. Ich hätte mich niemals für diesen Versuch zur Verfügung stellen dürfen. Hochwürden Fairfax wollte mir nur helfen.
Wie konntest du dich nur zu so einem Spektakel hergeben?
Boah, ich hielt es für harmlos.
Harmlos, pff.
Bitte, wenn ihr euch beleidigt fühlt, kompromittiert oder was weiß ich, wir können jederzeit unsere Vereinbarung auflösen.
Du meinst unsere Verlobung? Ich denke nicht daran. Und jetzt will ich euch zwei Täubchen mal was sagen. Ich bin doppelt so alt wie Sie, mein lieber Fairfax. Ich kenne die Welt. Deshalb drehe ich auch nicht gleich durch, wenn meine zukünftige Frau den Nachmittag mit einem Priester verbringt. Gewiss nicht. Aber ich kann ungemütlich werden, wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas im Busche, das ich wissen sollte.
Wir waren wohl aus demselben Grunde wie Sie hier.
Shadwell?
Genau. Das war der Störer, den du aus dem Trauergottesdienst befördert hast.
Ja, und seinen feinen Sekretär, den habe ich auch schon mal bei uns gesehen. Aber ihr zwei, wie seid ihr auf Shadwell gekommen? Raus mit der Sprache.
Christopher, sag's ihm.
Was?
Na, warum wir hier sind und was du mir gestern erzählt hast.
Christopher, du! Ich würde ja immer schöner. Ich glaube, ich muss meine Meinung über Priester revidieren. Mr. Fairfax.
Müssen Sie nicht. Hören Sie zu. Lady Durston wollte Mr. Shadwell nach dem Wert einer der besonderen Gegenstände aus Colonel Durstons Sammlung fragen. Zeig ihm das Stück, Sarah.
Da ist es.
Interessant. Ein Glaszylinder mit einer Spirale darin. Ich erinnere mich. Dein Mann hat es am Teufelsstuhl gefunden, nicht wahr?
Wie er fast alles andere auch.
Ja, er war sehr stolz darauf. Es gibt mehrere davon. Aber was hat der Priester damit zu tun?
Mr. Fairfax hat bei dem alten Lacey ein Buch gefunden. Gib es ihm.
Nehmen Sie es, Sir. Sie werden darin die erstaunlichsten Dinge finden. Über unsere Vorfahren, wie sie gelebt haben, was sie geplant haben, wie überhaupt vieles damals funktionierte. Lacey hat viel darin gelesen. Sie sehen, er hat einige Stellen markiert.
Protokoll der Sitzung des Krisenstabes.
Es gibt noch viel mehr. Das Buch stammt aus den Bänden der Protokolle und Schriften der Gesellschaft für Altertumsforschung.
Was? Ich denke, die wurden alle verbrannt.
Dachte ich auch. Bis ich bei Lacey die komplette Schriftenreihe und noch einiges mehr fand.
Der alte Thomas. Wer hätte das gedacht?
Vorsitzender oder Präsident der Gesellschaft war übrigens, bis sie verboten wurde, kein anderer als Mr. Shadwell.
Nein.
Doch. Und deswegen wollte ich mit ihm sprechen. Es gibt da eine Verbindung zu Durston Court. Und ich glaube, er weiß mehr darüber. Und er weiß auch mehr über Pfarrer Lacey.
Hast du von Lacey oder Henry mal den Namen Morgenstern gehört? Paula Morgenstern?
Nein, nee.
Paula Morgenstern war wohl eine berühmte Wissenschaftlerin in ihrer Zeit. Sie hat an dieser Sitzung teilgenommen. Sie muss auf Durston Court gelebt haben, zumindest zeitweise. Wir wissen aus den alten Kirchenbüchern, die Lacey aus irgendeinem mir bisher nicht einsichtigen Grund versteckt hatte, dass kurz vor der Katastrophe eine Julia Morgenstern, deren Mutter Universitätsprofessorin war, in Ettiquette St. George geheiratet hat. Als Wohnort wurde Durston Court angegeben. Ich vermute, dass Shadwell davon Wind bekommen haben könnte. Vielleicht wollte er an die Kirchenbücher heran. Hören Sie mir eigentlich zu oder lesen Sie gerade weiter?
Natürlich, das ist es.
Na klar.
Was ist es?
Dass wir nicht gleich darauf gekommen sind, zu blöd. Natürlich.
Könntest du uns bitte einweihen, John?
Henry, Thomas und ich, wir haben uns immer gefragt, was es mit diesem Turm auf sich hat.
Ja und?
Als Wachturm taugt er nicht, als Aussichtsturm schon gar nicht. Was soll er also?
Ja und?
Hier, in diesem Protokoll, da steht die Lösung des Rätsels.
Die Lösung?
Hören Sie.
Frau Professor Morgenstern, bitte erläutern Sie Ihre Thesen diesem Kreis.
Premierministerin Erickson, meine Herren und Damen. Wie Sie wissen, erhielt ich den Auftrag, Katastrophenszenarien zu prognostizieren, die geeignet sein könnten, das Leben unserer Nation und der Welt nachhaltig zu gefährden. Als Basis unseres Auftrages haben wir uns mit Experten aus den verschiedensten Bereichen unterhalten, um ein möglichst diversifiziertes Bild von allen möglichen allgemeinen Problemen zu bekommen, die im schlimmsten Fall geeignet sein könnten, sich zu einer solchen Katastrophe zu entwickeln.
Das bedrohlichste Szenario ist, dass wir weiterhin Raubbau an der Erde betreiben. Wohlstand erkaufen wir uns im Moment durch die Plünderung der Erde und irgendwann wird nichts mehr da sein. Darauf hat der Klapperhuhn ja schon 1972 mit dem Report die Grenzen des Wachstums hingewiesen und wir sind auf dem besten Weg dahin. Wie viel Zeit uns bleibt, ist schwer zu quantifizieren. Im Prinzip ist die Zeit schon abgelaufen. So sind beispielsweise einige Arten schon unwiderruflich von diesem Planeten verschwunden, alleine durch die Abholzung der Regenwälder. Es gibt heute schon viele Menschen, die unter dem Klimawandel leiden. Und es geht jetzt eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung. Am Ende des Tages wird das Ende der Zivilisation über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte sich entwickeln. Und die Menschen werden vermutlich nicht ganz verschwinden. Eine Minderheit wird es immer noch schaffen, zu überleben.
Das bedrohlichste Szenario über den Zusammenbruch unserer Zivilisation ist, wenn es Kriege und Auseinandersetzungen um Wasser und um die Grundlebensmittel auf der Erde gibt. Wenn also zu viele Menschen bis zur Jahrhundertmitte mit zu wenigen Dingen auskommen müssen und es Bürgerkriege und Kriege gegeneinander ums Überleben gibt. Das Denken unserer heutigen Zivilisation, das im letzten Klimawandel vor rund 12.000 Jahren entstanden ist, ist ein hierarchisches und konfrontatives. Das heißt, wir müssten, wenn wir so bleiben innerlich, wie wir sind heute, müssten wir damit rechnen, dass wir massive Konflikte, Kriege und Überlebenskämpfe erleben. Dass Menschen versuchen, gegen andere zu überleben, Hierarchien aufzubauen, auch neue Hierarchien, indem wieder stärkere, schwächere ausbeuten und von den wichtigen und knappen Nahrungsmitteln und Wasser fernhalten. Wir hätten wirklich neue Verteilungskämpfe auf der Erde und sie könnten sich anders entwickeln, zum Nachteil zum Beispiel Europas, weil Europa eine Gesellschaft ist, die altert, die schwächer wird und möglicherweise weniger Möglichkeiten hat, in einem solchen Szenario sich gut zu halten.
Auf dieser Basis, weiteren Veröffentlichungen, eigenen Analysen und ergänzenden, von uns initiierten Forschungen, haben wir 4 mögliche Szenarien entwickelt. Aufgabe war es nicht, Gegenmaßnahmen im klassischen Sinne aufzuzeigen, sondern Folgen zu bestimmen, um daraus Handlungsempfehlungen überhaupt für ein Überleben ableitbar zu machen.
Moment!
Herr Verteidigungsminister?
Wieso keine Gegenmaßnahmen?
Es handelt sich um Szenarien, die, so sie eintreten, nicht mehr als Ganzes revidiert, sondern nur noch bewältigt werden können.
Ja, die Pandora-Planungen sind kurz vor dem Abschluss. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass der Bau der Schutzanlagen und die Bevorratung unvorstellbare Summen verschlingen werden. Ganz abgesehen von der Frage, wie wir die Auswahl der Menschen, die die Zugangsberechtigung bekommen sollen, gestalten wollen. Auch das Projekt Arche ist aufgesetzt. Aber da haben wir hoffentlich noch Zeit.
Nun?
Das Projekt Arche. Ich glaube, ich beginne zu verstehen.
Genau. Die wollten keine Gegenmaßnahmen mehr einleiten, sondern es ging nur noch um das Überleben ihrer Zivilisation. Da sprach Gott zu Noah: Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen. Und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche.
Erstes Buch Mose, Kapitel 6, Vers 14.
Gut, Junge. Verstehst du was? Brav gelernt.
Ja, genau. Und das war's. Das hat diese Morgenstern gemacht. Eine Arche gebaut. Ein Turm. Im unwegsam unheimlichen Gelände am Teufelsstuhl. Ohne Eingang, ohne Fenster. Aber die hatten ja alles. Elektrizität, ihre ganzen Apparate. Luft und Licht bekamen die von oben. Vielleicht auch noch aus anderen Schächten und Stollen. Wer weiß. Das ist es. Genau, dass wir nicht darauf gekommen sind. Immer haben wir uns gefragt, wozu war dieser Turm gut? Natürlich, eine Arche. Deswegen auch die vielen wissenschaftlichen Geräte und Artefakte, die Henry dort gefunden hat. Und die ganzen Waffen. Natürlich, sie mussten sich ja verteidigen können.
Das ist völlig verrückt. Aber wenn es so ist, dann hatte Henry ja recht.
Ja, dann liegt da oben ein gewaltiger Schatz.
Vielleicht findet man ihre Geräte, ihre Apparate. Dann würde ich meine Webstühle nicht mehr mit dem unberechenbaren Wasser antreiben müssen, sondern mit Elektrizität. Dann wäre ich endlich unabhängig von den Launen der Natur, könnte mehr produzieren.
Wenn du dir mal was in den Kopf gesetzt hast, dann hält dich niemand mehr, John. Darin seid ihr beide euch gar nicht so unähnlich.
Captain, Sir?
Ja, Priester.
Ich muss euch daran erinnern, dass alles, was ihr sagt, streng genommen, Ketzerei ist.
Gut dann, mein Junge. Du kannst ruhig hierbleiben, auf deinen Bischof warten. Der traut sich aber nicht an mich ran. Dafür hat John Hancock in diesem Tal zu viel Macht. Du kannst aber auch mitkommen. Auf zu Shadwell!
Der sitzt doch im Gefängnis.
Das Gefängnis, das mir widersteht, will ich sehen.
Und danach gehen wir graben.
Zusammen mit dem Doktor. Los, los, beeilt euch. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 8 mit Christopher Fairfax, Max Mauff, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, John Hancock, Martin Brambach, Dr. Nicholas Shadwell, Mechthild Grossmann, Oliver Quaig, Fritzi Haberland, Professor Paula Morgenstern, Judith Engel, Erika Erickson, Maria Hartmann, David Donahue, Henning Nören, Sandra Cook, Kathleen Gavlich und vielen anderen. Und mit den Expertinnen und dem Experten Dr. Mojib Latif, Professor für Klimadynamik an der Universität Kiel, Dr. Petra Bock, Transformationsforscherin und Executive Coach Berlin, Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven. Besetzung Leon Hase. Wortaufnahme Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion Mike Weiszack. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Leonhard Koppelmann.
In meinem Forschungsgebiet, den Meeren, Ozeanen, Polarregionen, sehen wir einige Kipppunkte, an denen wir jetzt konkret stehen als Menschheit. Das ist zum Beispiel das Auslöschen der Korallenriffe bis zum Ende des Jahrhunderts. Korallenriffe im Meer, ungefähr jede dritte Art in irgendeiner Form frisst sie an den Korallenriffen, kriegt dort Nachwuchs, braucht sie als Schutz zum Versteck. Und bei uns Menschen ist es ähnlich. Ein Großteil der Menschheit hängt direkt oder indirekt von funktionierenden Korallenriffen ab. So ist es auch mit den eisbedeckten Regionen. Wenn das Meereis der Arktis, und auch das steht uns in den nächsten Jahrzehnten bevor, sommerlich verschwindet, dann hat es eine solche Veränderung der arktischen Umwelt zur Folge, einen solchen Artenverlust und auch eine Veränderung der thermohalinen Zirkulation, die wiederum die Verteilung von Wärme durch die Meere verändert. Das sind alles solche Bausteine. Ganz schlimm natürlich auch den Verlust des antarktischen Schelfeises, wo große Massen des Eises dann abfließen, Gletscherschmelzen beschleunigt werden, Meeresspiegelanstieg beschleunigt wird, damit Überflutungen, Hunderte von Millionen von Menschen ihr Zuhause verlieren. Also diese Kipppunkte sind alle in Reichweite und die werden auch die Erde, so wie wir sie kennen, verändern. Das bedrohlichste Szenario für einen möglichen Zusammenbruch unserer Zivilisation ist das, was wir aus der Menschheitsgeschichte leider schon kennen. Unsere globale Zivilisation läuft gegen die Grenzen des Planeten. Und die Klimakrise und die fortschreitende Zerstörung der Wälder und Küsten, die Nutzung der Atmosphäre für unser CO2, all das ist auf globalem Level eine solche Veränderung des Lebensraums der Menschen auf der Erde, dass schon in den nächsten Jahrzehnten geschätzt 1 Milliarde Menschen ihre Heimat verlieren durch Dürren, Überflutungen, Stürme. Jetzt schon geht weltweit die Nahrungsversorgung zurück, es hungern wieder mehr Menschen, die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, die steigt. Das bedeutet also, weil ja so viele Menschen, andere Menschen sehen, die reich sind, die wohlhabend sind und die zu essen haben, dass sich die Armen eine neue Zukunft durch Auswanderung sichern müssen. Das ist auch bekannt, das war schon immer so in der Menschheitsgeschichte. Doch diesmal läuft das global ab und die, die reich sind, haben dann Waffen als einzige Chance, ihren Lebensraum zu sichern. Und daher befürchte ich, werden massive Konflikte erzeugt bis hin zu globalen Kriegen. Und das kann das Ende unserer globalen Zivilisation bedeuten. Wir Menschen müssen verstehen, und das lehrt uns ja in gewisser Weise auch der Coronavirus, dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir vernetzt sind mit dem Leben auf der Erde, dass die Erde der einzige Planet ist, den wir haben und dass wir mit diesem Wissen ableiten müssen, wie wir eigentlich leben müssen, welche Technologien wir uns leisten können und wie. Und das Verrückte ist, dass dieses Wissen sozusagen auf der Straße liegt. Wir alle können daran kommen und wir müssen diese Erlahmung, diese Blockaden, in denen wir jetzt feststecken, überwinden, um uns die Zukunft zu bauen, die ein freundlicheres Leben verspricht. Mein Name ist Antje Boetius und ich bin Polar- und Meeresforscherin.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.